Herzlich willkommen. Ich danke, dass ich hier herzlich willkommen bin. Ich war tatsächlich schon oft hier, aber noch nie bei euch im Gottesdienst. Ganz herzliche Grüße auch vom Evangeliumshaus in Krefeld. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich finde ja eine der spannendsten Dinge, wenn ich in der Bibel lese, immer die Frage, wie haben die Menschen damals das wohl verstanden? Mit welchen Ohren haben die das wohl damals gehört? Manchmal dann übertragen wir immer alle Bibelstellen so eins zu eins auf unsere heutige Zeit. Und das passt nicht immer so richtig. Und mich interessiert immer, gab es vielleicht Redewendungen, die in der Bibel vorkommen, die Menschen damals ganz anders verstanden haben als wir heute. Ich versuche mich so ein bisschen reinzufinden in die Kultur, wie die Menschen damals gelebt haben, wie so ihr Umfeld war. Und das öffnet mir für viele Bibelstellen die Augen und lässt die in einem ganz anderen Licht erscheinen. So ist mir irgendwann mal aufgefallen, und das hatte ich vorher noch nicht so richtig bemerkt, dass die ersten Christen damals, so in den ersten Christengemeinden, die hatten gar kein Neues Testament. Das war ja noch gar nicht geschrieben. Das gab's noch gar nicht. Die glaubten jetzt an Jesus, aber das Buch, wo wir immer sagen, ey, wenn du frisch bekehrt bist, dann musst du das unbedingt lesen. Fang am besten bei den Evangelien an, da steht drin, was Jesus gesagt hat und was Jesus für uns bedeutet. Und der hat uns erklärt, wer Gott ist, das ist total wichtig. Ist auch meistens das Buch, wo die meisten Predigten draus sind, aus dem Neuen Testament, aus diesem Teil der Bibel. Das gab's damals gar nicht. Die hatten damals das Alte Testament. Das war alles, was sie hatten. Und das hatten sie jetzt auch nicht in Buchform in ihrem Regal stehen. Und dann konnten sie jederzeit nachschlagen, was sie wissen wollten. Am besten noch mit irgendwelchen Kommentaren. Schlomo sagt dies und jenes und Rabbi so und so, der sieht diese Bibelstelle unter ganz anderen Aspekten. Da gab es ja verschiedene Rabbinerschulen. Nee, das hatten die alles nicht. Da konnte sich nicht die Kleingruppe zu Hause hinsetzen und sagen, lass uns mal nachschlagen, was in der Bibel steht. Und dann lesen wir das gemeinsam. Das konnten die nicht, denn sie hatten diese Bibel nicht. Und die sie hatten, das Alte Testament, das waren Schriftrollen. Und die waren so wertvoll, das konnte sich kein Mensch zu Hause leisten. Das hatte man nicht zu Hause rumliegen. Die waren in der Synagoge. Und all das, was Jesus gesagt hat und gelehrt hat und gepredigt hat, das kannte man von den Aposteln, diese sogenannte Apostellehre, oder das hat man irgendwo mal gehört von irgendjemandem. Und der erzählt dann, was er gehört hat. Alles hören sagen. Und die Apostel, die sind ja auch nicht ständig da und predigen dann. Wenn man jetzt nah in Jerusalem ist, dann kann man auch möglichst viele Augenzeugen treffen. Die hatten Jesus wirklich kennengelernt. Das finde ich ja sehr spannend, mit solchen Menschen mal zu sprechen. Können wir leider nicht heute. Aber je weiter man von Jerusalem wegkam, aus Israel heraus, in die Diaspora, in die Zerstreuung, da wo viele Juden und auch Christen lebten, dann gab es immer weniger Augenzeugen. Und da wurde das immer schwieriger herauszufinden, was eigentlich in der Bibel steht. Und dann gab es ja auch nicht in jeder Stadt eine Synagoge. Und nicht immer hatten die Christen auch Zugang dazu, die Judenchristen. Und je später es wurde, umso weniger Zugang bekamen sie dazu. Ich stelle mir das richtig schwierig vor. Und in dieser Situation geht es wie ein Lauffeuer durch die Gegend. Ein Brief ist angekommen. Nicht von irgendwem, sondern von Jakobus. Jakobus, ein Apostel. Also nicht der von den 12 Jüngern, da gab es auch einen Jakobus. Noch viel besser, das war der Bruder von Jesus, der irdische Bruder von Jesus. Der hat einen Brief geschickt. Hey, der ist mit Jesus aufgewachsen. Der kannte ihn als Teenager, der hat mit ihm zusammen gespielt als Kind. Wie cool ist das denn, von so einem einen Brief zu bekommen? Der kann einem doch bestimmt ganz andere Einsichten geben. Und jetzt kommt dieser Brief und er wird vorgelesen. Könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt die Leute waren? So ein bisschen wenigstens. Also heutzutage ist es ja so, ja, es gibt eine Textlesung, eine Schriftlesung. Die muss man halt im Gottesdienst so über sich ergehen lassen. Das gehört halt dazu. Hoffentlich ist er damit bald fertig und dann predigt er hoffentlich ganz interessant. Und dann lässt man das so über sich ergehen. Die waren damals unter Hochspannung. Was wird dieser Jakobus wohl schreiben? Und heute Morgen habt ihr die Chance, die ersten Worte dieses Briefes von mir vorgelesen zu bekommen. Seid ihr gespannt? Wenigstens ein bisschen, ja? Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias, grüßt das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum soll zu einem vollkommenen Werk führen. Ihr sollt in jeder Hinsicht zur Reife kommen, zu einer Vollkommenheit, der nichts mehr hinzuzufügen ist. Wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen zu treffen oder treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich nicht Zweifeln hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her wogende Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Ich habe nicht ohne Grund diese Einleitung gegeben über die Geschichte, über die Kultur der damaligen Zeit, über die Hintergründe. Denn man kann, wenn man oberflächlich jetzt liest, gerade in diesem ersten Vers hammermäßige Botschaften überlesen. Wenn man so liest, ich habe das früher auch gemacht, Jakobus, ein Sklave Gottes, des Herrn Jesus, des Messias, grüßt das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Alles klar, Begrüßung, jetzt kommt der eigentliche Inhalt. Da, in diesem Satz steckt schon wahnsinnig viel Inhalt drin, den man dann feststellt, wenn man sich mal so ein bisschen mit dem Jakobus beschäftigt, mit diesem Bruder von Jesus. Ich habe vorhin gemeint, das muss ja total toll gewesen sein, Bruder von Jesus zu sein, oder? Dann muss man doch so richtig fest im Glauben stehen. War aber nicht so. War eigentlich ganz anders. Das ist überhaupt nicht cool. In Johannes 7, Vers 5, da heißt es, denn auch seine Brüder von Jesus glaubten nicht an ihn. Und Jesus selber sagt mal in Matthäus 13, 57 und 58, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort in Galiläa nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Also wenn jemand mit Jesus aufwächst, fällt es ihm scheinbar nicht automatisch leichter, an Jesus zu glauben. Und das ist heute noch so. Das ging mir auch so. Ich bin auch quasi mit Jesus aufgewachsen. Ich bin ein Kind gläubiger Eltern. Mein Vater war Pastor in einer Pfingstgemeinde. Ich war immer in dem Kindergottesdienst. Damals hieß das noch Sonntagsschule. Ich kannte alle Geschichten. Ich wusste auch alle Antworten. Und die waren nicht immer Jesus. Ich konnte auch die schwierigeren Antworten. Die kannte ich auch. Ich wusste alles. Und wenn mich jemand fragt, wann hast du dich eigentlich bekehrt? Dann kann ich das gar nicht so genau sagen. Ich kann sagen, mit 11 Jahren habe ich mich zunächst einmal zum letzten Mal bekehrt. Weil davor, da habe ich mich ständig bekehrt. Bei uns gab es früher so Evangelisationen, da waren besondere Redner da, meistens aus dem Ausland und dann meistens noch mit irgendeinem Musikteam. Das war immer sehr spannend und dann haben die immer am Ende des Gottesdienstes einen Aufruf gemacht, wer möchte an Jesus glauben, wer will Jesus sein Leben geben. Und natürlich habe ich mich immer gemeldet, alle hatten ja auch die Augen zu, dann ging das. Ich habe mich nie getraut, nach vorne zu kommen danach. Das war zu schwierig für mich. Aber ich habe mich in jeder Evangelisation bekehrt. Ich dachte, je mehr, umso besser. Und mit 11 Jahren habe ich mich dann zum letzten Mal bekehrt, weil ich dachte, muss jetzt irgendwie auch mal reichen. Aber das war gar nicht meine letzte Bekehrung. Ich habe dann irgendwann so mit 15, 16 so viele Zweifel gehabt, ob Gott wirklich existiert. Und wenn man ein bisschen in der Schule aufpasst und Kontakt hat mit anderen Menschen, dann kommen einem so die ein oder anderen Zweifel. Und das war dann auf einem Ausbildungscamp für die Royal Ranger, da war ich 17 damals. Da habe ich mein Leben wieder neu Jesus gegeben. Aber das war auch nicht das letzte Mal. Da kam wieder eine Phase, so mit 19, 20. In der Zeit habe ich Abitur gemacht. Da war ich mir überhaupt nicht mehr sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Und ich dachte immer, woher soll ich das eigentlich wissen, ob ich jetzt wirklich an Gott glaube? Oder vielleicht bin ich ja einfach nur ein ganz gehorsamer Sohn, der alles tut, was seine Eltern gesagt haben. Das ist gar nicht mein Glaube. Und wenn ich bei anderen Eltern aufgewachsen wäre, würde ich vielleicht gar nicht an Gott glauben. Ich befolge einfach nur die Regeln von meinen Eltern. Ich war mir total unsicher. Und dann habe ich mal zu Gott gesagt, ich glaube jetzt nicht an dich. Und ich wollte mal sehen, was passiert. Und es passierte nichts. Ich wurde nicht bestraft. Abitur hat gut geklappt. Es ging alles wunderbar weiter. Keine Strafen Gottes, keine Engel vom Himmel, gar nichts. Aber irgendwann, da stand ich mal vor dieser Entscheidung, ich will gar nicht mehr ohne Jesus leben. Ich will eigentlich nicht ohne Gott leben. Es funktioniert zwar, ja, ich kriege das irgendwie hin, aber eigentlich will ich das gar nicht. Da war gar kein übernatürliches Ereignis, kein Engel, der vom Himmel kam, keine Heilung, irgendwas Besonderes. Ich wusste nur irgendwann, dann kam ich an diesen Punkt. Ich muss mich jetzt mal entscheiden, will ich eigentlich an Jesus glauben oder nicht? Und dann habe ich das getan. Ich habe mir wieder neu entschieden. Ich möchte die Zeit in der Sonntagsschule nicht missen. Das waren tolle geistliche Grundlagen. Aber der Weg zu meinem eigenen Glauben, der lief nicht geradeaus. Der lief ziemlich kurvenreich, hin und her. Manchmal ist das für Menschen, die nah an Jesus dran sind, mit Jesus aufwachsen, schwieriger an ihn zu glauben, als andere, die von der Entfernung kommen, ihn kennenlernen und sagen, yes, du bist der Messias. Und dem Jakobus ist das genauso schwer aufgefallen. Der hat erst an Jesus geglaubt, an den Messias, an den Sohn Gottes. Da war er schon auferstanden von den Toten. Und da war er ja nicht mehr lange auf dieser Welt. Und dann ist Jakobus zum Glauben gekommen. Und diese persönliche, gewaltige Veränderung seines Lebens, die bringt er hier zum Ausdruck, indem er sagt, ganz im ersten Vers, Sklave Gottes und des Herrn Jesus, des Messias. Das ist an sich für einen Juden eine unmögliche Aussage. Das kann ein Jude nicht sagen. Denn das wichtigste Gebot war doch, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt stellt Jakobus Jesus und Gott hier auf eine Ebene, auf eine Stufe. Das war unerhört. Das ging gar nicht. Das war Gotteslästerung. Damit hat sich Jakobus entfernt von seiner gesamten Tradition, mit der er aufgewachsen war. Da ist er rausgetreten. Und jetzt müssen wir uns wieder vorstellen, nicht so wie heute, sondern so wie es damals war. Heute, da leben wir in einer individualistischen Gesellschaft. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Damals war das nicht so. Da traf man nicht seine eigenen Entscheidungen. Da tat man das, was der Hausherr, der große Patriarch sagte. Und das wurde getan. Sich da rauszuentfernen, war ein ziemliches Wagnis. Es könnte sein, dass du dich gesellschaftlich und sozial völlig auf ein Abstellgleis begibst. Und wenn Jakobus hier sagt, Sklave Gottes und des Herrn Jesus, ist das eine Wahnsinnsaussage, die er macht. Und diese Wahnsinnsaussage, die machen wir eigentlich jedes Mal, wenn wir uns taufen lassen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Da ist ein Herrschaftswechsel, hat stattgefunden. Wir sagen auf der einen Seite in der Taufe, ich glaube an Jesus Christus, der mich erlöst hat, ja. Aber ich sage auch, und jetzt soll Jesus mein Herr sein. Ich übergebe ihm mein Leben. Da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Nicht mehr ich sitze auf dem Thron, nicht mehr ich bestimme, sondern Jesus, Gott, bestimmt, was in meinem Leben passieren soll. Und das fällt uns heute schwer, wenn man mal ganz ehrlich ist. Denn das höchste Ziel unserer Gesellschaft ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das wird uns eintrainiert. Ja, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Stimmt zwar auch nicht. Wir leben auch heute in ganz, ganz vielen Zwängen und Dingen, wo wir gar nicht raus können. Aber es ist unser Ziel, möglichst selbstbestimmt leben. Und jetzt stelle ich heute an dich mal die Frage, möchtest du eigentlich ein Sklave Gottes sein? Ich finde das eine harte Formulierung, ne? Dieser Begriff Sklave. Vielleicht denkt ihr jetzt so an so Filme wie Spartacus, der Sklavenbefreier oder Gladiator. Oder ihr habt so die Bilder und die ganzen Filme der amerikanischen Sklaverei dort mit den Afrikanern, wie sie mit ihnen umgegangen sind. Und da bin ich sehr froh, dass diese Art von Sklaverei vorbei ist. Die Sklaverei ist abgeschafft. Sehr gut. Wobei auch das nicht stimmt. Deutschland ist eines der Länder, das führend ist im Bereich der Sklaverei. Eine ganz neue Art von Sklaverei, nämlich der Zwangsprostitution. Da ist Deutschland ganz weit vorne. Und das ist so eine Welt, die wir gerne verdrängen und wegschieben. Wir leben nicht ganz ohne Sklaverei. Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Diese Art von Sklaven, wie vielleicht früher im Römischen Reich oder in Amerika, wie es früher der Fall war, die gibt's so nicht. Aber im Antiken, in der Antike damals, da war der Begriff Sklave ganz anders gefüllt. Da gab es zum Beispiel einen reichen Römer, der hatte einen griechischen Sklaven. Und dieser griechische Sklave war der Hauslehrer seiner Kinder. Der hat die Kinder unterrichtet, der genoss hohes Ansehen. Der war gebildet, der hat mit der Familie zusammengelebt, am Tisch gegessen, zusammen mit der Familie. Oder es gab die Leute, die Sklaven, die große Anwesen verwaltet haben und sehr viel selbst entscheiden konnten, große Machtbefugnis hatten. Die waren quasi die Manager der damaligen Zeit. Also der Begriff Sklave ist jetzt nicht nur negativ zu sehen. Und bei den Israeliten gab es die Möglichkeit, zu gewissen Umständen aus der Sklaverei entlassen zu werden. Zum Beispiel im Jubeljahr. Dann wurden Sklaven freigelassen. Und dann, man kann es sich kaum vorstellen, aber es gab einige Sklaven, die wollten das gar nicht. Die sind freiwillig in dieser Sklaverei geblieben, haben sich an ihren Herrn gebunden, denn das gab ihnen Sicherheit. Wenn der Herr gut war, das war nicht dieser Sklavenhalter, den wir aus diesen Filmen kennen, wenn das ein guter Herr war, dann ging es den Sklaven gut. Die hatten ihr Auskommen, die hatten ihre Familie, die hatten Sicherheit, die wussten, was sie arbeiten können, die hatten einen Job, die waren nicht arbeitslos. Und die wurden durchgetragen, die waren Teil des Hauses ihres Herrn. Wenn sie jetzt freigelassen worden wären, dann hätten sie eine eigene Existenz gründen müssen oder sich irgendwie anderen anschließen müssen. Das war richtig anstrengend und gefährlich. Und so sind manche freiwillig in der Sklaverei geblieben. Und bei Jesus und bei Gott, da dürft ihr wirklich sicher sein, da handelt es sich um einen guten Herrn. Der hat gute Ideen für unser Leben, der möchte tatsächlich unser Bestes. Er möchte uns in unsere Berufungen hineinführen. Wenn ich sage, oder wenn Jakobus hier sagt, Sklave Jesu Christi, bedeutet das nicht, dass ich nicht mehr selbstständig denken darf, dass ich nicht mehr meinen eigenen Willen haben darf. Ganz anders ist es eigentlich bei Gott. Bei Gott ist das so, dass er möchte uns in unsere eigentliche Berufung hineinführen. Ich habe das irgendwann mal gemerkt, als ich bei den Royal Rangers in Krefeld war. Ich glaube, nach 1-2 Jahren habe ich gedacht, ey, das macht total Spaß. Das sind alles Dinge, die ich gut kann. Alle Begabungen, die ich habe, konnte ich bei den Rangern ausleben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wenn ich ein Teil von dem bin, was Gott will in meinem Leben, wenn ich ihm die Herrschaft überlasse, geht's mir richtig gut. Und ich kann all das machen, was ich gerne mache. All die Begabungen ausleben, die Gott mir ja gegeben hat. Und ich kann meinen Verstand benutzen, den mir auch Gott geschenkt hat. Also Christen müssen ihren Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Das musstet ihr hoffentlich auch heute Morgen hier nicht, als ihr hier reingekommen seid. Man darf gerne mitdenken. Und trotzdem übergebe ich Jesus die Herrschaft über mein Leben. Er darf tun, was er tun will. Und ich vertraue ihm. Ich habe keine Angst vor ihm. Ich vertraue ihm, weil ich ihn kenne. Und wenn das der Fall ist, wenn ich Jesus mein Leben wirklich gebe und ich Sklave Jesu bin, dann bekommt mein Leben automatisch eine ganz neue Richtung, eine ganz neue Vision. Und wer hätte das nicht gerne in seinem Leben? Ein Leben mit Vision. Die bekommen wir, wenn wir Jesus tatsächlich unser Leben geben. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es Christen schwerfällt, in der Gemeinde mitzuarbeiten, weil sie diesen Punkt nicht ganz konsequent gemacht haben. Sie sagen sich, ja, ich glaube an Jesus, das ist alles wahr, was in der Bibel steht, und ich will auch einen Teil meines Lebens ihm geben. Wird man so nicht sagen, aber im Herzen dann doch irgendwie. Ich bin auch bereit, einen Teil meiner Arbeitskraft der Gemeinde zur Verfügung stellen und mitzuarbeiten. Das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Insofern, das ist Sozialverhalten, das machen sie. Aber nicht so viel und nicht so extrem. Und wenn es dann schwierig wird, dann sind sie auch die Ersten, die wieder weg sind. Aber wenn ich Jesus mein Leben ganz gegeben habe, ich glaube, das sind die Mitarbeiter in der Gemeinde, die deutlich couragierter sind, die deutlich mehr Spaß auch an der Arbeit haben, die sich reinhängen, weil sie eine ganz andere Richtung in ihrem Leben haben, weil sie das mal von Anfang an so richtig konsequent durchgezogen haben, diesen Herrschaftswechsel von mir zu Gott. Gott ist jetzt der Chef in meinem Leben. Nochmal die Frage, willst du wirklich ein Sklave von Jesus Christus sein? Und Jesus sagt, antworte nicht zu schnell. Sag nicht schnell ja, weil das halt die christliche Antwort ist. Das muss man so in der Gemeinde sagen. Jesus sagt stattdessen, man sollte die Kosten überschlagen. Wer zum Beispiel einen Turm baut, der überlegt sich vorher, ob er auch die Mittel dazu hat. Und wer Jesus nachfolgen will, soll sich überlegen, ob er das mit allen Konsequenzen auch wirklich möchte. Die Erlösung von Sünden, die kriegen wir gratis. Da können wir gar nichts zu beitragen. Das hat Jesus bezahlt. Das ist ein Geschenk. Aber die Nachfolge, die kostet etwas. Nachfolge kostet. Und das wird gerne verschwiegen. Auch in vielen Evangelisationen manchmal. Es werden die positiven Dinge dargestellt, die Erlösung und Jesus ist da und er liebt dich so, wie du bist. Aber Nachfolge kostet etwas. Jemand hat mal gesagt, alles Große in der Welt hat Opfer gefordert. Alles, was Großes. Du musst Opfer bringen. So, das fängt schon bei ganz banalen Dingen an wie abnehmen. Versuch mal ein paar Kilo runterzukriegen. Das ist anstrengend. Das geht nicht automatisch, dafür muss man Opfer bringen. Da musst du zum Sport gehen, da musst du verzichten auf Essen. Berufssportler machen das ganz extrem. Ja, die richten ihren kompletten Lebensrhythmus darauf ein, dieses Ziel zu erreichen, irgendwo zu gewinnen. Die müssen Opfer bringen. Die können nicht machen, was sie wollen. Bildung erlangst du auch nicht automatisch. Man muss Opfer bringen. Du kannst halt dann nicht rausgehen zum Spielen, sondern du musst lernen. Du kannst nicht schon anfangen, Geld zu verdienen und Kohle zu scheffeln. Nee, du musst jetzt noch das Abitur machen. Und dann kommt noch das Studium. Und man hält sich so irgendwie über Wasser. Man bringt Opfer. Eine gute Ehe, die kommt auch nicht automatisch. Auch das kostet uns Opfer. Wir müssen Zeit investieren, wir müssen uns selbst zurückstellen, wir müssen an den anderen denken, wir müssen miteinander arbeiten, nicht mehr jeder für sich. Es geht nicht mehr darum, wie komme ich zu meinem Recht, wie werde ich glücklich, sondern ich muss mal nachfragen, was kann ich denn tun, damit mein Partner glücklich wird, was kann ich denn für ihn tun? Und das kostet manchmal Opfer, die wollen viele nicht bringen und dann wird es schwierig. Das Wertvollste, was es gibt auf der ganzen Welt, hat auch gleichzeitig das größte Opfer gekostet, nämlich die Erlösung von unseren Sünden. Und das hat Gott selber das Leben gekostet. Das hat er für uns gegeben. Jesus nachfolgen kostet etwas. Und das bringt Jakobus hier direkt in den nächsten Versen zum Ausdruck. Er sagt, ihr werdet in mancherlei Anfechtungen und Versuchungen geraten. Da könnt ihr gar nichts gegen unternehmen. Das passiert so. Und jetzt überlegt man sich, was sind das denn für Anfechtungen? Die einen meinen, das ist die Not und Unterdrückung der Armen. Darüber spricht Jakobus etwas später. Andere wieder sagen, nee, das sind die eigenen Begierden in uns, die uns selber in Versuchung führen. Davon spricht Jakobus einige Verse weiter wieder. Er sagt, das sind in uns sind Wünsche und Begierden, die aber nicht gut sind und gegen die müssen wir kämpfen. Das sind Versuchungen. Paulus drückt das mal so aus, indem er sagt, das Gute, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist ein Kampf und der kommt aus uns heraus, in unserem Inneren, ein innerer Kampf. Die Genfer Studienbibel geht noch weiter, die sagt, diese Anfechtungen und Versuchungen können auch Verfolgung sein. Und das hatte damals die Gemeinde Jesu reichlich. Die ersten 300 Jahre in der Gemeinde waren eigentlich Verfolgung. Wenn man sich das wiederum mal vorstellt, da gibt es Generationen, die kennen Gemeinde nur in der Form, dass sie verfolgt wird. Das ist nicht nur ein kurzer Zustand oder eine schwierige Phase mal gewesen in ihrem Leben, sondern die sind so aufgewachsen, wir glauben an Jesus Christus und deswegen werden wir verfolgt. Deswegen können wir uns nicht frei versammeln. Deswegen verstecken wir uns. Das war beim Opa schon so, das war beim Großvater, beim Urgroßvater und dessen Vater schon so und bei unseren Kindern wird das auch so sein. Das mag so ein Glaubensleben ganz schön herausfordern und anfechten. Aber wie ist das denn bei uns heute? Es gibt zwar heutzutage sehr, sehr viel Christenverfolgung. Man sagt sogar mehr, als es jemals zuvor gab, weltweit gesehen. Aber bei uns ist das nicht so. Armut ist jetzt auch nicht so unser Thema in Deutschland. Ich weiß, es gibt Menschen, die leben am Existenzminimum. Aber im Großen und Ganzen sind wir eines der reichsten Länder der Welt. Dann eher schon die inneren Begierden, oder? So diese Wünsche, die in uns kämpfen und streiten, dann zitieren wir gerne unseren Faust, so nach dem Motto, zwei Seelen streiten, ach in meiner Brust, ein Kampf hin und her. Oder verniedlicht dann im Fernsehen Engelchen und Teufelchen, die das hier alles zum Ausdruck bringen. Ich glaube, wir haben noch ein ganz anderes Problem in unserer heutigen Gesellschaft, das uns heute herausfordert in unserem Glaubensleben. Und das ist Krankheit und Leid. Damit können wir in unserer Gesellschaft ganz schlecht umgehen. Und das haut unseren Glauben meistens oder oft, ja, ich möchte nicht sagen meistens, aber es macht unserem Glauben wirklich Probleme. Und manche Leute schreckt das ab, an Jesus zu glauben. Und es gibt so manche Freikirchen, ich weiß, ihr gehört nicht dazu, aber es gibt sie, die haben auch ganz schnell eine Antwort parat. Ja, du musst richtig glauben, dann funktioniert das alles. Du bist krank, dann ist irgendeine Sünde in deinem Leben, bekenn die. Glaub richtig und dann wirst du gesund. Und übrigens auch noch reich und schön. Weil Gott will alles Gute und das wird dann klappen. Das Problem ist, dass es halt meistens nicht funktioniert. Auch bei denen nicht. Das kann man dann ganz gut verdrängen, aber es wird schwierig. Wir als Gemeinde in Krefeld, wir haben eine Menge Leid erlebt. Als ich Ende der 90er Jahre Mitglied der Gemeinde in Krefeld wurde, da haben wir dann relativ bald danach, ich glaube ein Jahr später, einen 15-jährigen Jungen zu Grabe getragen. Der war an Leukämie gestorben. Er war früher als Kind schon mal erkrankt, hatte das dann eigentlich besiegt und dann brach die Krankheit wieder auf und wir mussten ihn begraben. Vor 8 Jahren wurde Mirko Schlitter entführt aus unserer Gemeinde, war ein Teil unserer Ranger, gehörte dazu, seine Geschwister auch, war einfach verschwunden. Und 4 Monate später haben wir seine Leiche gefunden und er wurde begraben. Das hat uns als Gemeinde in einen richtigen Schockzustand versetzt. Was sagst du dann den Kindern, den Royal Rangern? Gott passt immer auf uns auf, nur nicht auf Mirko. Das ist schwierig. Damit musst du erstmal umgehen. Und das konnte man auch nicht mehr wegbeten. Er war ja tot. Und meine erste Reaktion bei dieser Sache war, ich habe über mein Leben nachgedacht. Ich war an dem Wochenende, wo Mirko entführt wurde, nicht in Deutschland. Ich war in Rumänien, kam am Montag zurück. Meine Frau sagte mir, du, da ist was passiert. Mirko ist verschwunden seit Freitag. Und das war dann schon 3 Tage her. Und ich dachte, oh, das ist dann wohl kein Jungenstreich. Das ist wohl ernst. Und meine Reaktion war, ich bin in die Gemeinde gefahren und habe über mein Leben nachgedacht. Ich habe überlegt, was sind eigentlich meine Prioritäten? Was ist mir eigentlich wichtig? Das Leben ist so verletzlich, da kann so schnell was passieren und du kannst dich darauf überhaupt nicht vorbereiten. Wer von uns bereitet sich dann bitte schon auf eine Entführung vor in der Gemeinde? Das trifft dich völlig unvorbereitet. Und dann denkst du darüber nach, mit welcher fatalen Selbstsicherheit gehe ich manchmal durchs Leben. Ich denke mal, ich manage das alles. Ich habe alles im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Und darüber habe ich nachgedacht. Ich habe überlegt, was will ich eigentlich machen? Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Was will ich eigentlich noch erreichen? Andere würden vielleicht sagen, das war so eine Midlife-Crisis, aber ich denke, das war was anderes. Gott hat zu mir gesprochen und das Ergebnis war, dass ich mich entschieden habe, in den vollzeitigen Dienst zu gehen. Ich habe angefangen, eine Bibelschule zu besuchen. Das war da das Ergebnis. Ich habe meine Prioritäten neu geordnet. 1 Jahr bevor Mirko entführt wurde, ist ein junges Mädchen, 17 Jahre, aus unserer Gemeinde an einem Gehirntumor erkrankt. Die kannte ich auch von den Rangern, mit der habe ich auch zusammengearbeitet. Und 1 Jahr nach Mirkos Beerdigung ist sie gestorben. Und wieder die Frage, warum? Und die Überlegung, wie kann Gott das zulassen? Das fordert unseren Glauben ganz schön heraus. Und das hat unseren Glauben damals herausgefordert. Und dann hatten wir ein junges Ehepaar in der Gemeinde. Das neugeborene Kind ist relativ bald nach der Geburt gestorben. Das hatten die Ärzte schon vorhergesagt. Die sagten, das wird so kommen. Aber es gab dann, und ich sage jetzt mal leider, einige sogenannte Propheten, die ihnen prophezeit haben, das Kind wird leben, auf alle Fälle. Das Kind, Gott will nicht, dass das Kind stirbt, das wird leben. Und es ist doch gestorben. Und das hat den Glauben dieses Ehepaars völlig erschüttert. Komplett alles. Bis heute. Damit konnten sie nicht umgehen. Das ist schwierig. Das sind, meine ich, Anfechtungen, mit denen können wir in unserer Gesellschaft wenig anfangen. Denn wir haben ganz andere Werte. Aber Gott ist ja kein Sadist, der Spaß daran hat, uns zu quälen. Es gibt irgendjemanden, ich weiß gar nicht, wer das war, der sagte, Gott ist einer, der hat ein Brennglas in der Hand und wir sind die Ameise, die er da verbrennen will. Das stimmt nicht. Das lesen wir auch hier in Jakobus, einige Zeilen weiter. Da heißt es, es gibt ein Ziel für all diese Anfechtungen, nämlich damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts fehlt. Wir sind also noch nicht ganz. Wir sind erst halb oder Viertel oder Achtel. Und all diese Anfechtungen bewirken also notwendige Veränderungen in unserem Leben. Und ich sage im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Wir brauchen Veränderung in unserem Leben und das passiert oft durch solche Dinge, durch solche Anfechtungen. Ich glaube, wir haben heutzutage in unserer Gesellschaft ein ganz verzerrtes Bild vom Leben. Uns ist das vielleicht nicht bewusst und wir übernehmen auch in der Gemeinde manchmal die säkularen Maßstäbe unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft oder sagen wir mal so, ältere Menschen in unserer Gesellschaft, die hört man öfter mal diesen Spruch sagen, Hauptsache gesund. Früher war das so. Ja, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Hauptsache gesund. Ja, das ist die Hauptsache. Nein, bei allem Verständnis, das ist nicht die Hauptsache. Gesundheit ist nicht das Wichtigste, obwohl uns das die Medien ständig predigen. Oder hast du schon mal irgendeinen Hollywood-Star gesehen, der arm, krank und dick ist? Außer einer Komödie vielleicht oder wenn er dann den Bösen spielt. Alle großen Schauspieler, alle großen Stars, die sehen gut aus, sind jung, frisch, dynamisch, sportlich, haben was drauf. So sind wir geprägt. das finden wir gut. Und so sind wir auch in der Gemeinde geprägt. Und sobald Probleme auftauchen, sobald Krankheit ist, Leid ist, wollen wir sofort alles wegbeten. Und wenn das nicht klappt mit dem Wegbeten, dann stimmt ja was mit unserem Glauben nicht. Das muss doch funktionieren. Und wir wundern uns manchmal, haben so unsere Probleme im Kopf. Warum funktioniert der Glaube nicht? Ich glaube, wir haben ein völlig verkehrtes Bild von unserem Leben, vom Leben an sich. Wir haben falsche Vorstellungen und die sind wie Götzen in unserem Leben und die muss Gott richtig vom Sockel hauen, mit aller Macht und mit aller Gewalt. Falsche Bilder, falsche Vorstellungen, die wir vom Leben haben. Wir unterliegen in manchen unserer Meinungen und Ansichten Täuschungen. Und deswegen brauchen wir unbedingt Enttäuschungen, um von dieser Täuschung wegzukommen. Um mal klar zu sehen, um mal zu sehen, was ist eigentlich wirklich wichtig? Was sind denn die Prioritäten in unserem Leben? Was sind die großen Herausforderungen, die uns am meisten wachsen lassen? Oft Krankheit, Leid und Not. Wie wird Großes bewirkt, indem wir Opfer bringen? Und deswegen glaube ich, dass all diese Herausforderungen, all diese Anfechtungen, von denen Jakobus hier spricht, und ich denke, in unserer Zeit ist das vermehrt, in unserer Gesellschaft vermehrt Leid, Not, Krankheit, Misserfolg, vielleicht auch am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, weil dann zählt man ja nicht mehr, da ist man ja kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr. All das sind unsere Anfechtungen, aber das bringt uns zum Nachdenken. Wir sortieren unsere Prioritäten neu. Ich habe auch keine Antwort auf das Leid dieser Welt. Kann ich euch nicht geben. Ich weiß nur, dass es zu unserem Leben und zur Nachfolge dazugehört. Es ist ein Teil davon. Aber wie gehe ich dann mit solchen Situationen um? Und da hat Jakobus einen schockierenden Vorschlag. Der sagt, freut euch. Ja, super. Freut euch. Wie soll das denn gehen? In diesen schwierigen Zeiten, solchen Schwierigkeiten, selbst wenn ich in der Theorie verstehe, ich brauche all die Anfechtungen, die Versuchungen, all das Leid, das bringt mich irgendwie näher zu Gott. Es hilft mir zu wachsen. Ich mag das ja noch verstehen und einsehen und vielleicht sogar Ja dazu sagen, aber sich jetzt zu freuen. Er sagt aber nicht, wir sollen uns deswegen freuen oder trotzdem freuen, sondern wenn ihr in Anfechtung geratet, dann freut euch. Jakobus schreibt etwas später, wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Und was ist Weisheit? Der Anfang der Weisheit heißt es, ist Gottesfurcht oder Gottes Erkenntnis. Das heißt, wir können Gott darum bitten, dass er uns in diesem Leid, in dieser Anfechtung begegnet. Dass wir ihn entdecken können in all diesen Schwierigkeiten. Das kriegen wir nicht alleine hin. Denn hier betreten wir jetzt den Bereich des Übernatürlichen. Manche Menschen sagen immer, oh, wir hätten gerne Zeichen und Wunder, wir hätten mehr Übernatürliches, denn wir haben doch einen übernatürlichen Gott. Und sie verstehen darunter was Spektakuläres, was Großes, was alle sehen können. Ich meine, das wirklich Übernatürliche ist das, was in unserem Herzen passiert. Dass wir in all unserem Leid, in all unseren Anfechtungen Gott begegnen können, Gott sehen können und wir dadurch Freude bekommen können. Es gibt einen Segensspruch, der heißt, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Ich könnte auch sagen, die Freude Gottes, die höher ist als alle unsere Vernunft. Und die Freude spielt eine große Rolle in der Bibel. Wir haben das heute gesungen. Paulus fordert uns dazu auf, in Philipper 4, Vers 4, freut euch alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Er betont das auch noch. Und trotzdem gibt es ja all die Verfolgung, all das Leid, damals wie heute. Gott in all diesem Leid zu begegnen, das ist übernatürlich, das ist großartig. Und dann dürfen wir erleben, was es bedeutet, dass wir uns trotz allem in aller Situation freuen können. Allerdings gibt es da eine Bedingung. Und Bedingungen hören wir nicht gerne. Denn wir sind geprägt davon, hey, Jesus liebt uns bedingungslos. Das ist ja wahr. Er liebt uns bedingungslos. Aber wenn wir Gott erleben wollen, wenn uns diese Weisheit fehlt, wenn uns diese Gotteserkenntnis fehlt und wir Gott darum bitten können, dass er sie uns gibt, dass er uns seinen Frieden, dass er uns seine Freude gibt, das geht nur, wenn du ihm vertraust. Du musst Gott vertrauen und nicht zweifeln. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir nicht kritisch sein dürfen. Auf Kanzeln wird manchmal so weltweit eine Menge Unsinn erzählt. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir als Christen kritisch sind, das mal hinterfragen, nicht alles nur runterschlucken, sondern selber mal nachlesen, was steht denn in der Bibel? Kann ich diesen Vers so aus dem Zusammenhang reißen, wie das der Pastor XY gemacht hat? Und dann liest doch mal selber nach. Diese Kritikfähigkeit, die sollen wir uns auf alle Fälle erhalten. Die ist wichtig. Wir dürfen selber nachdenken. Wir sollen unser Verstand, wie gesagt, nicht abgeben. Aber wie ich das selber erlebt habe, in meiner Abiturzeit oder nach meinem Abitur, irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, da musste ich mich entscheiden, ob ich Gott jetzt vertrauen will oder nicht. Und ich glaube, irgendwann kommt jeder Mensch an diesen Punkt, will ich Gott vertrauen oder nicht. Und auch jeder Christ kommt immer wieder an diesen Punkt, wo es eigentlich nur noch um die Frage geht, will ich jetzt Gott vertrauen oder nicht. Ich habe möglicherweise alle möglichen Zweifel, aber will ich eigentlich, entscheide ich mich, Gott zu vertrauen? Möchte ich das wirklich machen? Und dann bin ich wieder da, wo ich am Anfang war, Sklave Christi. Wenn ich das konsequent gemacht habe, wenn ich Jesus, wenn ich Gott mein Leben ganz zur Verfügung gestellt habe, wenn er der Herr in meinem Leben ist, dann kann ich ihm auch vertrauen. Dann ist die Grundlage für Vertrauen da. Dann funktioniert das auch. Und dann kann ich das erleben, was die Christen damals auch erlebt haben. Jesus fröhlich nachfolgen, egal was es kostet. Ich habe mich mal mit dem rumänischen Pastor Richard Wurmbrand beschäftigt. Er war Pastor in Rumänien zur Zeit von Ceausescu, als Christen verfolgt wurden damals. Und eines Tages ging er irgendwo durch die Straßen und wurde von der Securitate, von der Geheimpolizei, von der Straße weg entführt. Seine Familie wusste 3 Jahre lang nicht, wo er ist. Keiner wusste, was mit dem passiert ist. Er war in Gefangenschaft, wurde gefoltert, wurde gequält auf schlimmste Art und Weise. Irgendwann später kam er raus, das Ceausescu-Regime wurde gestürzt. Er ist später nach Amerika gegangen, in die USA. Und er hat mal etwas gesagt, das hat mich verblüfft. Er hat gesagt, im Vergleich zu den Gemeinden in den USA vermisst er die Schönheit der Gemeinde Jesu in Rumänien in der Zeit der Verfolgung. Das fand ich interessant. Wie kann man von der Schönheit sprechen, wenn man doch verfolgt wird? Und nochmal, die Christen damals, gerade auch zu der Zeit, wo dann das Neue Testament abgefasst wurde, da ging es los mit Verfolgung. Und die ersten 300 Jahre der gesamten Christenbewegung waren nur Verfolgung. Die kannten gar nichts anderes. Da hat Nachfolge wirklich was gekostet. Die mussten sich überlegen, will ich das wirklich tun? Will ich Gott vertrauen? Wenn wir das alles so sehen, wenn wir diese Masse auch an Vorbildern haben, sowohl vom Alten Testament als auch vom Neuen Testament, von den Christen, auch bis in unsere jetzige Zeit hinein. Und wir können gucken nach China, da ist die Gemeinde Jesu ist explodiert von den Mitgliederzahlen in der Verfolgung. In Rumänien, wo auch immer. Dann glaube ich, es ist wahr. Man kann Jesus fröhlich nachfolgen, auch wenn es mich was kostet. In jeder Situation, auch wenn ich nicht alle Antworten habe. Ich darf Gottes Freude erleben. Nochmal die Frage, willst du wirklich ein Sklave Christi sein? Überleg dir das gut. Denn Nachfolge kostet dich etwas. Und zwar nicht nur einmal. Wir haben das ja immer so ein bisschen so, ja, so eine Zeit gibt es dann eine Versuchung und dann ist das vorbei. Dann passiert nie wieder was. So Hiob, der wurde mal ganz kräftig krank und hat alles verloren. Und als er dann diese Bewährung bestanden hat, danach ging es ihm wieder gut und er hat alles wieder zurückgekriegt. Und danach ging es ihm ja noch besser als vorher. Und Jesus wurde in der Wüste versucht und danach, da war es nicht vorbei. Das ging weiter bei Jesus. Der wurde ständig herausgefordert bis zum Tod. Jesus hat es den Tod gekostet. Und auch wir werden immer wieder in diesen Versuchungen, in diesen Anfechtungen sein. Das gehört zum Leben dazu. Und dann lass uns die nicht immer wegbeten. Natürlich sollen wir beten. Natürlich beten wir für Gesundheit. Natürlich will ich nicht krank sein. Das ist ja ganz logisch. Kein Mensch will das. Ich will auch keine Verfolgung haben. Aber wir müssen immer wissen, Anfechtungen und Probleme sind Teil unseres Lebens. Und erst recht Teil unseres Lebens als Christen. Wenn wir das denn ernst nehmen. Und wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen. Wenn du das merkst, wenn du in solchen Situationen drin steckst, vielleicht auch gerade heute, wo du Dinge nicht unter die Füße kriegst, wo dein Glaube ziemlich herausgefordert wird, dann triff doch die Entscheidung und vertraue auf Gott. Zweifle nicht und bitte ihn, dass er dir in seinem Leid, in deinem Leid begegnet. Und dann wirst du erleben, wie Gottes übernatürlicher Friede und Gottes übernatürliche Freude, die unseren Verstand übersteigen, dein Herz erfüllt. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns ein realistisches Bild von unserem Leben gibst in deinem Wort. Dein Wort ist wahr, dein Wort ist wahrhaftig und du sprichst die Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht immer nur schön, nicht immer nur rosig. Du hast uns nicht alles mögliche Schöne auf dieser Welt versprochen. Wir freuen uns auf den Himmel, da wird das so sein. Aber hier erleben wir Anfechtungen, Versuchungen, Herausforderungen, Leid, Krankheit, Armut, Not, was es auch immer sein mag. Aber du bist bei uns in all unserem Leid. Das hast du uns versprochen. Und Jesus, wir kommen jetzt heute Morgen zu dir. Ganz besonders vielleicht diejenigen unter uns, die wirklich Schwierigkeiten haben, die ihre Zweifel haben in ihrem Glauben, die an deiner Existenz zweifeln, an deiner Liebe zweifeln, nichts von dir empfangen, dich nicht hören, wo du scheinbar weit weg bist. Jesus, wir wollen die Entscheidung treffen, dir zu vertrauen. Du siehst heute Morgen die Herzen in den wie es einfach in uns aussieht, was jeder Einzelne sagt. Und du siehst diese Entscheidung, an dich zu glauben, dir zu vertrauen, nicht zu zweifeln. Bitte komm doch in unser Leben hinein, erfülle uns ganz. Wir sagen, Jesus, du sollst unser Herr sein. Wir wollen deine Sklaven sein, wir wollen deine Diener sein, wir wollen dir nachfolgen und wir sind bereit, die Kosten zu bezahlen. Ja, wir freuen uns sogar, wenn wir Kosten bezahlen dürfen, weil wir wissen, du bist bei uns, du schenkst uns deine Freude und das kann uns niemand und nichts in dieser Welt wegnehmen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du uns begleitest, nicht nur heute im Gottesdienst, sondern heute Nachmittag, morgen in unserem Alltag. Da gehst du mit uns, bei unseren Herausforderungen, die wir alle so haben, da bist du da und gehst mit uns. Und wir nehmen die Herausforderungen an mit deiner Hilfe und wir gehen da durch. Wir freuen uns, Jesus, dass du uns liebst und dass du da bist. Danke für deine Liebe, danke für deine Erlösung, danke für deine Gegenwart. Amen.